ARD Sounds.
Spieltag.
Ja.
Spieltag.
Deutschland.
Ja, es geht in die richtige Richtung.
Noch.
Es geht in die richtige Richtung.
Wir suchen noch die Stimmung.
Lisa, auf der völlig losgelöst Skala von 0 bis 10, wo bist du gerade so unterwegs?
Ich bin bei der 5.
Bei der 5?
Ja, können wir noch was dran ändern, oder?
Immerhin, ja, ein bisschen schon. Also,
geht noch was nach oben.
Ja, aber so ist auch so ein bisschen kribbelig ist schon, oder?
Ja, ich habe ein bisschen Angst.
Angst?
Ja, ich habe Angst.
Also ich brauchte gestern den Bachblütentee wegen den Österreichern. Heute kommt Lisa hier um die Ecke mit Angst. Es ist keine gute Phase für die innere Mitte, aber daran können wir ja noch arbeiten. Jetzt gibt's erstmal das WM-Update. Am Spieltag von Deutschland gegen Paraguay.
Was willst du hier mit deinem Spieltag?
Schön, dass ihr dabei seid. Ja, es ist doch geil. Deutschland spielt wieder.
Ja, das stimmt. Wir haben ja auch was gut zu machen. Das stimmt. Es macht jetzt Spaß, weil man hat verloren und man will dann eigentlich so schnell wie möglich wieder spielen. Okay, Spieltag.
Genau, Spieltag und deswegen bin ich nervös. Bist du auch nervös,
ja,
Lisa?
So. Ich bin auch nervös, ja, weil irgendwie, ich weiß nicht, wo wir stehen. Es ist so ein bisschen so, ich habe kein Gefühl gerade.
Weißt du, wer noch nervös ist? Kai Havertz.
Ja, jetzt kribbelt es schon auf jeden Fall. Ich glaube, die Vorfreude ist bei allen da. Viele Spieler haben diese K.O.-Spiele bei der WM noch nicht gemacht. Deswegen freuen wir uns alle riesig und werden demnach auch das Spiel angehen.
Daran erkennt man, wie lange Deutschland schon nicht mal bei einem K.O.-Spiel war, ne?
Das ist wirklich so.
Wenn so viele Spieler noch keins gemacht haben.
Das ist wirklich krass, wie viele da noch keins gemacht haben. Aber ab heute wird alles besser, Lisa.
Ja, wir suchen jetzt einfach mal den Optimismus und wir wollen doch auch jetzt nicht alles schlecht reden. Deswegen habe ich mir überlegt, Jens, könnten wir doch auch einfach mal Gründe dafür suchen, dass Deutschland gegen Paraguay gewinnt und ins Achtelfinale zieht. Was hältst du davon?
Warum löst Deutschland gegen Paraguay die Bremse?
Ich gucke jetzt immer gerne in die Vergangenheit, weil manchmal kann man ja auch aus der Vergangenheit was Positives ziehen. Und du weißt ja, ne, 2002, da war ich noch sehr jung, aber du wirst
schon ein bisschen älter
gewesen sein. Da gab es im Achtelfinale schon mal ein Spiel gegen Paraguay. Zähes Ding, 1-0 gewonnen durch Oliver Neville und Deutschland hat es bis ins Finale geschafft. Das könnte doch ein gutes Omen sein.
Ich erinnere mich sehr gut an dieses Spiel. Wie alle Spiele bei dieser Weltmeisterschaft war es sehr zäh. Stimmt. Und das ist, du hast recht, man kann daraus vielleicht ein gutes Omen kreieren. Ich habe auch noch so eine ähnliche Statistik. Immer, wenn Deutschland das dritte Vorrundenspiel verloren hat, aber im Turnier geblieben ist, wurde das vierte Spiel gewonnen und am Ende war Deutschland im Finale.
Boah, das holt mich fast noch mehr ab.
Das war 74, da haben sie gegen die DDR verloren und dann im vierten Spiel die Wende eingeleitet, nachher Weltmeister sogar geworden. 86 gegen Dänemark verloren, am Ende immerhin im Finale gewesen.
Ja, das holt mich auf jeden Fall auch ab. Ich habe auch so was gelesen, ne? Seit 14 Jahren ging kein K.O.-Spiel mehr bei einer WM verloren. Also, das ist ja auch mal, ne?
Ja gut, es gab jetzt halt auch länger keins mehr.
Ja, man muss sich die Statistiken immer so legen, wie man sie braucht.
Ja, das ist ungefähr so wie mein nächstes Argument. Deutschland hat in Boston noch nie ein Spiel verloren.
Haben wir noch nie gespielt, oder?
Nee, aber ist ja egal.
Ja, genau. Man muss die Statistiken so fälschen, wie man sie braucht, so ungefähr.
Genau. Unser Sportshow-Experte Thomas Hitzlsperger, auch der hat ein Argument, weshalb das jetzt alles aufwärts geht. Und das ist tatsächlich ein bisschen fundierter als das, was wir gerade so rausgesucht haben.
Ich war sehr wenig beeindruckt in der ersten Hälfte von dem, was Paraguay geliefert hat. Also nach der Leistung würde ich sagen, die deutsche Mannschaft muss sich keine großen Sorgen machen. Wie viele schon wissen, ist Paraguay eine Mannschaft, die sich darüber definiert, zu verteidigen. Das zu Null zu spielen in erster Linie und offensiv haben sie wenig angeboten, das uns Angst machen sollte.
Also offensiv macht Thomas Hitzlsperger zumindest nichts Angst bei Paraguay. Damit bezog er sich übrigens auf das Spiel gegen Australien, das letzte Gruppenspiel, 0-0. Das ist jetzt nicht so überraschend, dass ihn das offensiv jetzt nicht so richtig beeindruckt hat. Wie hast du denn Paraguay bisher gesehen im Turnier, um vielleicht mal von den Brechstangen-Argumenten wegzukommen?
Ja, ich glaube, es wird ein ähnliches Spiel wie gegen Ecuador. Viele sagen halt eben nur vielleicht vom Niveau her ein bisschen schlechter als Ecuador. Mir macht so ein bisschen die Spielweise dann tatsächlich Angst. Nicht unbedingt die Offensive, sondern die Art und Weise, wie sie spielen, weil es eben physisch stark ist, weil sie auch sehr defensiv spielen. Und ich habe dann auch Statistiken, wir sind ja gerade beim Thema, gelesen, dass Paraguay in diesem Turnier die zweitmeisten Ballverluste beim Gegner provoziert hat. Und da haben wir ja so ein Thema bei der deutschen Mannschaft. Mhm. Zu viele Ballverluste und auch gerade da dann immer anfällig im Umschalten. Und das könnte tatsächlich was sein, wo ich sage, Obacht, das könnte gefährlich werden.
Ja, ist ein guter Punkt. Deutsche Mannschaft sehr, sehr anfällig, auch statistisch herausstechend anfällig bei Ballverlusten, die dann auch zu gefährlichen Situationen führen. Da braucht natürlich das Team von Julian Nagelsmann den entsprechenden Support im Stadion. Also die Stimmung in Boston bzw. Foxborough, wo das Spiel dann stattfinden wird, die wird total relevant sein. Und deswegen lass uns doch mal unser Stimmungsbarometer auf zwei Beinen fragen. Kollege Holger Dahl, der ist schon länger in Boston unterwegs. Grüß dich, Holger. Du, hast du schon deutsche Fans getroffen?
Ja, mehrfach. Also ich komme gerade von einem von einer Recherchetour, so nennt man das, glaube ich, aus der Stadt. Und ich habe mehrere deutsche Fans getroffen und auch gesprochen. Jetzt gerade ganz zum Schluss war ich nochmal in so einem Merchandise-Laden mit einem Kollegen. Und da sind wir so von der Seite angesprochen von einem Menschen, der sagte, endlich spricht hier mal jemand Deutsch. Wobei wir wirklich viele deutsche Fans getroffen haben in der Stadt. Und tatsächlich war der quasi Paraguay-Experte. Der Mann lebt seit 25 Jahren in den Staaten, sprach aber noch sehr gut Deutsch und war beim Spiel Paraguay gegen die Türkei, was Paraguay ja mit 1-0 gewonnen hat. Und da wir, Kollege und ich, sehr viel Selbstvertrauen ausgestrahlt haben, was einen hohen Sieg der deutschen Mannschaft angeht, hat er uns extrem eingebremst.
Oha.
Er meinte, er hätte selten eine so unangenehm spielende Fußballmannschaft gesehen wie Paraguay. Die haben ja sehr früh das 1-0 gemacht gegen die Türkei. Dann haben die sich quasi hinten eingemauert, haben permanent auf dem Rasen gelegen und lamentiert und haben das Spiel verschleppt und den Spielverlauf und den Spielfluss sozusagen durchbrochen. Und der war auf jeden Fall nicht so optimistisch wie wir. Aber wir haben auch andere deutsche Fans getroffen, die morgen nochmal in Foxborough sind, Mitglieder des Fanclubs Nationalmannschaft, also sozusagen die Ultras der deutschen Nationalmannschaft. Und die waren sehr optimistisch. Also die waren auch schon jetzt in New Jersey, haben Deutschland gesehen, also sie haben auch die schlechte Seite Deutschlands gesehen, aber waren total davon überzeugt, dass es gegen Paraguay locker weitergeht.
Ja, das passt ja dazu, dass Jens und ich hier fleißig Gründe gesammelt haben, warum Deutschland das Spiel gegen Paraguay gewinnen wird. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen von dem ultimativen Experten, Holger. Wenn du dich schon so optimistisch gibst, warum wird Deutschland dieses Spiel gewinnen?
Ja, ihr müsst euch wirklich, also ihr und auch sonst muss sich wirklich niemand Sorgen machen bei diesem Spiel. Da Deutschland jetzt in dieser Partie wirklich alles auf den Platz bringen wird, und die wissen ja auch, also jetzt auszuscheiden, dann brauchst du eigentlich gar nicht wieder nach Deutschland einreisen als deutscher Fußballnationalspieler. Das ist jetzt einfach das Spiel, was du gewinnen musst. Danach hast du Frankreich. Da kannst du auch verlieren und Fans in Deutschland können vielleicht sagen, das ist nicht so schlimm, aber gegen den 41. der Weltrangliste, Marktwert von ganz Paraguay, 150 Millionen, also es ist der rechte Fuß von Musiala und einmal ganz Flo Wirtz, da wird Deutschland dieses Spiel gewinnen. Bedingungen sind super, also du hast hier europäische Temperaturen, irgendwie 22, 23 Grad, die Mannschaft ist jetzt topfit, es gibt keine Ausfälle mehr, macht euch keine Gedanken, ich sage, Deutschland gewinnt das Spiel mit 3 Toren Unterschied.
Das ist eine Ansage und das beruhigt uns natürlich immens, Holger, aber...
Wenn ich das sage, ja.
Eine Sache ist natürlich bemerkenswert gewesen beim Spiel in New York. Da war ja das ganze Stadion gelb. Es waren ja unfassbar viele Fans aus Ecuador oder Fans der ecuadorianischen Mannschaft da. Werden da auch so viele Paraguay-Fans sein?
War gerade hier auch meine Frage an den deutschen USA-Experten. Der hat gesagt, er rechnet so mit 50-50 im Stadion, weil es halt einfach auch hier natürlich ganz viele Südamerikaner gibt. Es sind jetzt nicht unbedingt so viele Fans von Paraguay oder Menschen mit paraguayischen Wurzeln da. Aber er glaubt schon, dass die Südamerikaner sich quasi hinter Paraguay versammeln, aber dass es halt auch eben viele Deutschland-Anhänger gibt, entweder Deutschstämmige oder welche, die hier hingereist sind. In der Stadt muss ich sagen, heute habe ich, wenn ich Trikots gesehen habe, eigentlich nur deutsche Trikots gesehen. Weiß nicht, ob das am Ende irgendwie stellvertretend ist für das, was uns da im Stadion erwartet. Aber ich glaube auch, dass das so auf 50-50 hinausläuft, was die Fanverhältnisse auf der Tribüne angeht.
Jetzt kann der letzte Stolperstein ja eigentlich schon noch der Rasen sein. Der war in New York ein Thema. Bist du oder weißt du, Holger, wie es aussieht? In Boston muss man sich da Sorgen machen?
Der Rasen ist top. Also da ist nichts mit irgendwie geflicktem Kunstrasen und stumpf. Da gibt es auch Sprenkleranlagen auf dem Platz, die zuschalten können. Das machen die im Hydration Break auch. Es gibt keine Ausreden.
So, auch für dich nicht, wenn es nicht ein Sieg mit 3 Toren Unterschied war, wie du gecallt hast. Da wirst du morgen definitiv drauf festgenagelt. Das versprechen wir dir. Und trotzdem,
das ist lieb von euch, danke.
Trotzdem vielen Dank für so viel verbreiteten Optimismus. Hab viel Spaß beim Spielen, Holger.
Grüße von euren gute Laune, Onkel. Macht's gut, bis denn.
Ja, dann bleibt eigentlich nur noch die eine Frage, Lisa. Wie startet die deutsche Mannschaft denn eigentlich? Anne und ich haben ja gestern schon über unsere Wunschaufstellungen gesprochen. Das hatte dann zugegebenermaßen ein bisschen was von Fantasy Manager. Wenn man so überlegt, wie wechselfreudig der Bundestrainer zuletzt so war, so Kimmich ins Zentrum statt als Rechtsverteidiger und so, ist nicht sehr realistisch. Aber siehst du denn Veränderungen bei der Startelf?
Wenn ich den Bundestrainer so höre, glaube ich, dass er wenig verändern wird. Ich glaube, eine Überlegung könnte vielleicht Goretzka sein. Ah. Ich hoffe es zumindest, dass er vielleicht die Chance auch bekommt, weil er eben diese Robustheit hat, auch diese zweikampfhärte Stärke, was eben gegen Paraguay notwendig ist. Zuletzt fand ich Pavlovic nur 30% der Zweikämpfe auch gewonnen. Teils vielleicht ein bisschen überfordert auch. Könnte der Mannschaft vielleicht ganz gut tun.
Also du siehst Goretzka neben Metscher?
Ja.
Sind die sich nicht so ähnlich?
Ja, sind beide schon auch Box-to-Box-Spieler, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch funktionieren kann.
Unser Sportschau-Experte Thomas Hitzlsperger sieht auch eine Veränderung in der Startelf.
Trotz der sehr durchwachsenen Leistung gegen Ecuador würde ich dafür plädieren, nicht allzu viel zu wechseln im Spiel gegen Paraguay. Ganz vorne würde ich allerdings wechseln. Für mich ist Dennis Undav einer der ganz wenigen Spieler, der sich wirklich immer wieder aufgedrängt hat, und ihn würde ich bringen statt Kai Havertz.
Ja, ist, finde ich, schon nachvollziehbar. Was sagst du denn da? Gerade so vorne, da gibt es ja auch immer wieder Rufe nach Undav oder vielleicht auch jemand anderen, Nick Woltemade?
Nee, ich bin Team Undav die ganze Zeit schon, aber zusammen mit Kai Havertz auf jeden Fall, und ich würde dafür Musiala draußen lassen. Aber auch da weiß man ja beim Bundestrainer nicht so richtig, wo er unterwegs ist, und so richtig hat er da bei der Pressekonferenz vor dem Spiel nicht Klarheit reingebracht in dieses Thema.
Es gibt taktische Überlegungen, ein bisschen was zu verändern, gibt aber auch, wie ich auch in die andere Richtung diskutierbar ist, alles identisch zu lassen, was die erste Elf angeht. Ich werde jetzt nichts verraten, sondern wir werden es dann euch zeigen, wenn der Spielbericht rauskommt.
Ja, vielen Dank.
Kann man jetzt blöd finden, aber man kann es auch gut finden, weil dann können wir uns nämlich weiter den Kopf heiß reden und Joshua Kimmich auf die 6 erzählen oder so. Oder Leveling auf den rechten Flügel oder solche Dinge. Vielleicht ja auch mal auf eine Dreierkette umstellen.
Nee, ich glaube, er verändert nichts, ja, weil irgendwie auch sein Lieblingswort Rhythmus irgendwie ist und er die ganze Zeit auch sagt, er will einen Rhythmus erzeugen, gerade auch bei unseren 3 Topstars, Havertz, Musiala, Würz, dass da irgendwo der Knoten platzt. Wäre ja schön bei einem von beiden oder von dreien vielleicht, ne, dass die so ein bisschen diese Leichtigkeit wieder bekommen, in so einen Flow kommen, weil bis jetzt habe ich den vielleicht ab und zu mal bei dem einen oder anderen gesehen, aber halt eben noch nicht konstant.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es viele Änderungen geben wird. Punktuell Brown, wenn er fit ist, wahrscheinlich wieder als Linksverteidiger, finde ich auch, ist auf jeden Fall die richtige,
No-brainer eigentlich.
Richtige ja. Idee, genau. Ja, und dann war es das wahrscheinlich.
Ja.
Wer den richtigen Rhythmus auf jeden Fall hat zu diesem Turnier oder in diesem Turnier, das sind diese Herren und Damen.
Du bist gut genug. Du bist gut genug.
Ach, der lebt mietfrei in meinem Kopf schon seit Wochen.
Ja, Kitschkrieg und Blumengarten, du bist gut genug. Irgendwie so eine Art inoffizieller ja. WM-Song, weil der Titel auch in den USA riesengroß ist, obwohl das Lied aus Deutschland kommt. Und Blumengarten, oder wie er mit richtigen Namen heißt, Rayan, ist auch in den USA gerade und hat unserem Sportschau-Team im Interview noch das ultimative Argument geliefert, warum das heute was wird mit dem Bremse lösen.
Also ich glaube, wir haben dieses Jahr so einen geilen Kader, so einen geilen Trainer. Ich glaube, wir können bis zum Ende. Also wir können es gewinnen.
Gehst du da mit, Lisa?
Lass uns mal Paraguay abwarten. Danach sage ich dir, ob wir es schaffen oder nicht. Weil ich habe gegen Frankreich hätte ich dann keine Angst.
Gegen Frankreich hast du keine Angst?
Nee.
Okay.
Das können wir.
Ja, das ist das Tellersche Paradoxon.
Das ist so. Kann man nicht erklären. Genau. Muss man fühlen.
Ja, aber wir sind alle dabei, wenn die deutsche Mannschaft heute Abend 22.30 Uhr in die K.O.-Runde startet gegen Paraguay. Leute, ab jetzt wird alles besser. Wir werden das verfolgen, auch wenn Lisa da noch ein paar Zweifel gerade hatte.
Ich bin optimistischer jetzt nach unserem Gespräch. Nach dieser Therapierunde.
Gut, dann lass uns mal auf das schauen, was gestern Abend passiert ist. Ihr habt es ja vielleicht auch bei uns im Ersten gesehen. Kanada hat Südafrika rausgeworfen. Das war schon das erste K.O.-Rundenspiel im 16. Finale. Der 1-0-Siegtreffer für Kanada, erst in der Nachspielzeit und damit treffen die Kanadier im Achtelfinale auf den Sieger von Niederlande gegen Marokko. Lisa, war es das Spiel Kanada gegen Südafrika, das du erwartet hast?
Ja, und ich bin froh, dass sie uns noch vor der Verlängerung erlöst haben, denn das war
erlöst, diese, sagst du?
Der zähe Kaugummi, den ich auch irgendwie erwartet hatte.
Hast du?
Ja, total. Also
warum?
Südafrika hat ja nur 2 Tore geschossen in dieser ganzen Gruppenphase und ist damit irgendwie ins 16-Finale gekommen. Davon war übrigens ein Elfmeter. Also so viel dazu, von denen hatte ich jetzt nicht so viel Offensivfeuerwerk erwartet. Und na gut, Kanada haben zwar eine ordentliche Gruppenphase gespielt, aber sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie ein Offensivfeuerwerk abbrennen können,
naja,
wenn sie wollen. Aber ich glaube, da war einfach zu viel Angst. Ich hatte so ein bisschen erwartet, dass sie einfach doch auch Respekt und ein bisschen Angst haben. Also dieses Spiel halt eben auch nicht verlieren wollen.
Ja, man hat schon K.O.-Runden-Vibe gespürt, ne? Bei
ja,
beiden
voll.
So. Viel, viel Mühe, immer genügend Spieler hinter dem Ball zu haben. Ich hatte genau, eigentlich, weil ich Kanada so in der Vorrunde relativ, ja, ich will nicht sagen sorglos, aber relativ mutig wahrgenommen hatte, habe ich gedacht, okay, die gehen das jetzt auch in der K.O.-Runde so an. Aber das war halt dann doch ein, ja, man muss es sagen, historisches Spiel, weil es halt das erste Mal ist, dass Kanada ein K.O.-Rundenspiel bei einer Weltmeisterschaft bestritten hat und auch zum ersten Mal, dass Kanada weitergekommen ist, jetzt durch diesen Sieg. Und ja, so richtig klar geworden ist das, finde ich, als Jesse Marsh, der kanadische Trainer, nach dem Spiel dann seine komplette Mannschaft nochmal zusammengeholt hat und das dann gesagt hat.
So proud of who you are. You are Canadian.
Ja, das ist nochmal eine ganz große Respektsbekundung an seine Mannschaft, weil sie halt einfach nicht den Glauben verloren haben, weil sie die ganze Zeit dran geglaubt haben, dass dieses Spiel am Ende gewonnen werden kann und alles gegeben haben. Und er sagt, ihr seid kanadische Helden. Und wir unterhalten uns jetzt hier darüber, dass das ja irgendwie ein verhaltenes Spiel von denen war und so. Aber da in dem Moment wird dann schon klar, dass das eine ziemlich große Bedeutung hat.
Ja, aber du hast es ja eben schon gesagt, man muss sich dann eben diese Dimension dann auch nochmal klar machen. Ne? Ein Eishockey-verrücktes Land, was... ja, Fußballbeachtung jetzt nicht oder Fußball wurde da nie so groß geschrieben und wurde vielleicht auch nie so krass beachtet. Und dann ist natürlich dieser Fokus auf dieser Nationalmannschaft natürlich bei so einer Heim-WM natürlich auch nochmal größer. Und dann schaffen sie es zum ersten Mal überhaupt in ein K.O.-Spiel. Dann gewinnen sie das auch noch und stehen halt jetzt im Achtelfinale. Und in dieser Dimension, wenn man das dann alles auch weiß, dann ist das natürlich schon historisch. Und ich glaube, geht auch hart bei den Spielern, wenn sie hören, sie sind ab jetzt kanadische Heroes.
Ja, und kann da vielleicht auch nochmal ein Push sein. Ne? Also der nächste Gegner ist der Sieger des Duells Niederlande gegen Marokko im Achtelfinale.
Das ist natürlich auch geil, ne?
Es wird
ein geiles
nicht,
Spiel, ja.
Es wird nicht einfacher.
Nee, das nicht, aber ist natürlich dann auch irgendwie genau das, was man dann irgendwie auch will bei so einer Weltmeisterschaft, dass du dich dann eben auch mit diesen großen Teams messen kannst. Die Gruppenphase war jetzt nicht so bestückt von diesen großen Teams und die kommen natürlich dann jetzt. Und ich glaube, da kannst du dann auch nochmal über dich hinauswachsen.
Ja, Niederlande, Marokko ist natürlich auch ein gutes Stichwort, denn das ist zum einen der nächste Gegner von Kanada. Und zum anderen auch ein potenzieller Gegner der deutschen Mannschaft, sollte sie es ins Viertelfinale schaffen, da sind wir ja noch im Konjunktiv unterwegs. Und auch dieses Spiel ist in der kommenden Nacht. Und wenn man sich mal die Vorrunde anguckt von beiden Mannschaften, dann ist das schon auch ein richtig geiles Spiel, was da auf uns zukommt, oder?
Ja, das hätte ich mir auch eigentlich deutlich später erst gewünscht, weil es für mich zwei Mannschaften sind, die durchaus so in diesem erweiterten Kreis dazugehören, die man so auf der Pfanne hat. Und wo ich nicht mal genau weiß, wem ich jetzt eher den Sieg zutraue, ist für mich eigentlich so ein 50-50-Spiel. Beide haben, finde ich, in der Gruppenphase überzeugt, haben eine geile Offensive auch. Boah, also... Jetzt Stand jetzt würde ich sagen Niederlande, weil sie einfach diese Turniererfahrung auch haben und bei der WM eigentlich immer gut ausgesehen haben, eigentlich fast immer auch bis ins Viertelfinale gekommen sind. Deswegen so rein so von der Erfahrung vielleicht, von der Abgeklärtheit Niederlande, aber ich glaube, das wird ein sehr enges und geiles Spiel auch, ehrlicherweise.
Ja, die Niederländer sehr, sehr effizient und natürlich auch sehr, sehr selbstbewusst. Also ich glaube, da ist gar keine Frage, welche Mannschaft da vom Selbstverständnis her als bestimmendes Team in dieses Spiel gehen wird. Aber Marokko gehört zu den zweikampfstärksten Teams des Turniers, die zweitmeisten Dribblings im ganzen Turnier gewonnen. Saustarkes Umschaltteam mit 3 Toren nach Umschaltsituationen. Das sind schon alles auch Dinge, die den Holländern dann Probleme bereiten können. Ich bin da so vom Bauchgefühl schon von der Tendenz her bei dir, aber so richtig untermauern lässt sich das jetzt nicht so mit Fakten, finde ich. Also ich, das
man
ist
hat
schon,
so kein Gefühl. Weil,
schon wird ein enges Ding und es wird vielleicht dann auch von den Fans getragen. Denn natürlich sind auch wieder 30.000 Niederländer in Mexiko unterwegs, in Monterrey, wo das Spiel sein wird. Und dann denkst du, ja klar, Klassiker, hier nach links, nach rechts. Und dann kommt das. So. Das ist von holländischem Schlager sehr weit entfernt, Lisa. Was kommt als nächstes? Chili con Matjes. Oder?
Chili con Frit.
Große Begeisterung gibt's auch für die brasilianische Mannschaft. Hat sich so ein bisschen gesteigert im Verlauf des Turniers. Und die liefern heute das Vorprogramm für die deutsche Mannschaft ab 19 Uhr im ZDF und auch live zu hören bei uns in der Sportschau-App auf sportschau.de und in ARD Sounds. Da geht's im 16. Finale gegen Japan. Japan hat noch nie ein K.O.-Spiel gewonnen bei einer Weltmeisterschaft. Lisa, wird sich das gegen Brasilien ändern?
Auch da muss ich sagen, nach der Gruppenphase ein Spiel, wo ich jetzt nicht so diesen klaren Favoriten habe, wo ich echt glaube, dass Japan Brasilien durchaus wehtun kann und unangenehm wird. Aber natürlich auch da so ein Stück weit gehe ich mit dem Team, das eben diese Erfahrung hat, was auch einfach diese Weltmeister-Aura auch irgendwie hat, ja, diese Weltmeisterschafts-Aura. Das ist dann in dem Fall Brasilien. Aber ich glaube eben, weil Japan auch so organisiert, strukturiert ist und auch spielerisch wirklich überzeugt hat auch teilweise und eben viele europäische Spieler, Topstars eben in den Reihen der Japaner sind, wird das auf jeden Fall auch ein Spiel auf Augenhöhe.
Japan hat Brasilien im Oktober zuletzt 3-2 geschlagen, obwohl sie 0-2 zurückgelegen haben.
Ja, Ausrufezeichen, sehr resilient auch, die Japaner, ne?
Total.
Auch immer wieder auch zurück.
Auf der anderen Seite, Vini Junior, hättest du damit gerechnet, dass der diese Entwicklung in diesem Turnier nimmt?
Nicht unbedingt. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt so was für Japan suchen will, sagen, Brasilien ist auch extrem von ihm abhängig. Es gibt nur 2 Torschützen bei den Brasilianern und dazu gehört unter anderem Vinicius Junior. Kann natürlich dann auch sozusagen eine Taktik sein, ihn so ein Stück weit aus dem Spiel zu nehmen oder besonders zu beachten, weil da sind sie schon auch sehr berechenbar, ne, die Brasilianer.
Wie gut das Japan gelungen ist, diese berechenbaren Brasilianer möglicherweise vor Probleme zu stellen, das werden euch Lisa und Tobi morgen erzählen. Und falls ihr vor Nervosität nicht wisst, wohin mit euch heute vorm Spiel der deutschen Mannschaft, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Denn ihr könntet mal bei uns in der Mediathek vorbeischauen, in der ARD-Mediathek. Da gibt es eine neue Doku über die Enhanced Games, die Doping-Spiele. Spielt auch in den USA und da ist halt Sport, das merkt man ja jetzt auch unter anderem mit Hydration Breaks und so weiter, auch immer ja Marketing und Entertainment-Objekt. Und besonders krasse Auswüchse hatte das halt Ende Mai in Las Vegas bei diesen Enhanced Games, weil da gedopte Sportler zugelassen waren. Und das war sogar das Ziel, dass gedopte Sportler einfach zeigen, wie überlegen sie dann sind. Also neue Weltrekorde aufstellen in unterschiedlichen Sportarten. Das ist jetzt nicht so richtig gelungen. Und trotzdem ist das ja insgesamt irgendwie schon auch eine sehr, sehr absurde Herangehensweise an dieses Thema. Darüber gibt es jetzt eine neue Dokumentation, wo wir auch mit einem deutschen Teilnehmer Marius Kusch gesprochen haben über die Risiken von Doping. Und außerdem wird auch beleuchtet, was Donald Trump mit dem Event zu tun hat. Deswegen schaut's euch an, Enhanced Games, die Dopingspiele jetzt in der ARD-Mediathek. Und Lisa und Tobi hört ihr morgen früh wieder.
Ich freue mich. Macht's gut.